Heute Morgen predige ich über Johannes Kapitel 4, Vers 46 bis 54. Johannes 4, Vers 46 bis 54. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war dort ein königlicher Beamter in Kapernaum, dessen Sohn war krank. Und als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, er möge hinabkommen und seinen Sohn heilen, denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte sagt zu ihm, Herr, komm hinab, ehe mein Kind stirbt. Jesus sagt zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesprochen hatte, und ging hin. Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und sagten, sein Knabe lebe. Er erkundigte sich nun bei ihnen nach der Stunde, in der es mit ihm besser geworden war. Sie erwiderten ihm, gestern in der siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es geschehen war zu jener Stunde, in der Jesus zu ihm gesprochen hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dies war hinwiederum das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Glaube hat etwas mit Bewegung zu tun. Kann man in dieser Geschichte hier nachlesen. Ich denke, dass Sie dem zumindest teilweise zustimmen können. Für manche ist zwar Glaube eine Art Standpunkt, aber das ist dann ein toter Glaube. Lebendiger Glaube hat immer etwas mit Bewegung zu tun. Wobei das ja nicht nur bei Gott so ist. Morgen früh wird der Glaube vieler Leute sie in Aktion bringen, indem der Winterschlussverkauf anfängt und sie sich in Bewegung setzen lassen, um günstige Angebote preiswert zu erstehen. Mancher junge Mensch setzt sich in Bewegung, weil er denkt, jetzt habe ich endlich den passenden Partner im Visier. Es ist nur noch die Frage, wie ich ihn gewinne. Das heißt, der Glaube bringt ihn in Bewegung. Oder vielleicht wollte Gott heute Morgen, dass irgendjemand in den Gottesdienst kam, der das sonst gar nicht vorhatte. Und Gott hat ihn bewegt, dass er jetzt hier ist und Gottes Wort hört und Lieder mit uns singt. Glaube bewegt Menschen. Hier ist ein Mann, der königlicher Mitarbeiter ist. Er kommt aus Kapernaum, läuft nach Kana, ungefähr gut 30 Kilometer zu Fuß, also mindestens 6 bis 8 Stunden unterwegs, eine ganze Tagesreise, um dort Jesus zu treffen, der endlich wieder nach Galiläa zurückgekehrt ist, nachdem er vorher in Judäa und Jerusalem war. Ja, er bittet ihn, seinen Sohn zu retten. Er ist ein sehr vornehmer Mann, ein Mitarbeiter des Königs. Er hätte ja eigentlich auch einen Diener dahin schicken können und hätte gesagt, komm, ruf mal den Jesus hierher. Interessant ist, wenn Dinge ganz wichtig sind, tun wir sie gerne selbst. Dann vertrauen wir sie oft nicht anderen an, sondern sagen, das muss ich selbst erledigen. Ähnlich wie Gott unsere Erlösung selbst bewerkstelligt hat. Er hat keinen Engel geschickt oder irgendeinen anderen, sondern er hat seinen eigenen Sohn eingesetzt. Also letztlich auch Gott war am Werk. Da gibt es eine Geschichte, die hier auch schon einmal erwähnt wurde. Vielleicht ist sie erfunden, vielleicht auch erlebt, ich weiß es nicht, wo der Mitarbeiter eines Fürsten mit ihm über diesen Erlösungstod durch Jesus sprach, dass hier Gott selbst eintritt. Und dieser Fürst sagte, das kapiere ich nicht, der könnte das doch auch anders machen. Warum muss er da seinen Sohn einsetzen und Gott selber aktiv werden? Das verstehe ich nicht. Und dann fuhr der Fürst irgendwann mit seinen Leuten, die ihn begleitet haben, auf dem See. Und dieser Diener, der mit ihm im Gespräch war, der Mitarbeiter, der hatte eine Puppe präpariert, die so aussah wie sein Sohn, auch so gekleidet war, und ließ sie ins Wasser werfen. Woraufhin der Fürst, als er sah, dass sein Sohn ins Wasser fiel, sofort hinterher sprang, um ihn zu retten, obwohl der Sohn ja gar nicht im Wasser war, es war nur eine Puppe. Und hinterher hat dann dieser Mitarbeiter mit diesem Fürsten gesprochen, hat gesagt, warum haben Sie denn nicht einen Diener geschickt? Warum haben Sie es selber nass gemacht? Der hätte doch den auch rausholen können. sagte, ja, ist doch mein Sohn, da kann ich doch nicht irgendjemand anders schicken, da muss ich mich doch selber einsetzen. Und er sagte, so hat sich Gott eingesetzt für uns. Er hat nicht irgendjemand geschickt, er hat sich selber auf den Weg gemacht zu unserer Rettung. Und dieser Mann hier machte sich auch auf den Weg zur Rettung seines Sohnes. Sein Glaube war wahrscheinlich aus der Not geboren, so wie manchmal betender Glaube aus der Not geboren ist. Und Jesus, wie soll man sagen, lässt ihn erst so ein bisschen auf Sand auflaufen und sagt, ja, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Also ist ja eigentlich er kommt mit einem persönlichen Problem und Jesus verallgemeinert das und sagt, ihr seid hier nur Leute, die dann glauben, wenn irgendwo was passiert oder bei jungen Leuten würde man sagen, wenn da Action ist und es sich lohnt, dabei zu sein. Jesus möchte nicht einen Glauben haben, der wunderorientiert ist oder nur in der Not sich äußert, sondern einen Glauben, der personenbezogen ist, sich an Jesus selbst wendet. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, wo dieser Sturm tobt, und ja nicht nur hier bei uns, sondern im Norden noch viel schlimmer, viele Menschen wieder das Gebet entdeckt haben, nur weil es irgendwo auf dem Dach klappert oder die Bäume sich biegen oder vielleicht auch das Wasser im Norden steigt. Ja, alles sehr unangenehme Dinge. Not lehrt beten. Wir wissen allerdings, dass der Satz auch weitergeht und fluchen. Das heißt, die einen Leute wenden sich an Gott in der Not. Vielleicht erfahren sie Hilfe, vielleicht auch nicht. Und die anderen werden bitter. Jesus frustriert also diesen Mann eigentlich ein bisschen, indem er sagt, nur Wunder und Zeichen und solche Dinge wollt ihr haben. Wo ist eigentlich dieser Glaube? Er hätte gerne diesen personenbezogenen Glauben. Aber der Mann wiederholt seine Bitte und sagt, komm doch, ehe er stirbt. Und dann sagt er 5 Worte, geh hin, dein Sohn lebt. Ja, sollte er jetzt gehen? Sollte er sich abspeisen lassen mit 5 Worten? Und so gehen, wie er gekommen ist? Oder hatte er jetzt wirklich was in der Hand? Ich denke, dass es keinen Zufall gibt und in der Bibel hat jede Zahl eine Bedeutung. Die Zahl 5 ist die Zahl der Gnade. Manche wissen das, Jesus hatte 5 Wunden, als er am Kreuz hing. Und wenn Jesus hier 5 Worte sagt, kann man sagen, reiner Zufall, es hätten ja auch 6 sein können oder 4. Oder vielleicht auch nicht. Er schickt ihn sozusagen mit der Gnade Gottes auf den Weg zurück in seine alte Situation, die aber durch Gottes Wort verändert wird. Und vielleicht ist es ja bei manchem unter uns auch so, dass er sich betend an Jesus wendet und Jesus ihn sozusagen wieder zurückschickt und sagt, geh da wieder hin, aber ich verändere deine Situation in der Weise, wie es möglich und richtig ist. Ja, er hat das Wort in der Hand und geht tatsächlich. Der Glaube, das heißt in der Hand hat er gar nichts, im Gedächtnis, der Glaube hat nichts in der Hand. Ist ja auch interessant, wenn jemand einen Partner sucht, vielleicht gerade auch junge Leute, die dann überlegen, wie sieht das aus, wer ist der Richtige, was habe ich denn in der Hand, wenn ich ihn heirate? Gar nichts. Ich kann ihn zwar in den Arm nehmen, aber was habe ich in der Hand? Nichts, nur das Vertrauen zu ihm. Neuerdings versuchen viele dann schon 2, 3, 4, 5 Jahre zusammenzuleben, damit sie nicht nur Vertrauen haben, sondern auch schon Erfahrung haben. Aber ein Glaube, der sich auf Erfahrung aufbaut, muss nicht schlecht sein, aber er rutscht schnell von dem weg, was richtig ist. Der Glaube hängt sich normalerweise an das Wort und ist Vertrauen zu einer Person. Sobald er zu sehr erfahrungsorientiert wird, verliert er gewöhnlich das richtige Maß und kann sehr schnell sich verlaufen und verirren. Das ist so eine Zusage. Und hier die Erfüllung und von der Zusage mache ich mich auf den Weg zur Erfüllung hin. Genau das ist Glauben. Und wenn ich einen Partner habe, an den ich mich binde, habe ich auch nichts in der Hand, nur dieses feste Vertrauen zu ihm. Ja, er macht sich auf den Weg. Vorhin las ich den Psalm 33, allerdings in der Zürcher Übersetzung. In der Luther-Übersetzung heißt er der 4. Vers. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Ich hätte gerne diesen Mann begleitet, mit welchen Gedanken der jetzt nach Hause geht. Er musste ja wieder 30 Kilometer laufen, also wieder 6 bis 8 Stunden unterwegs sein? Hat er sich besonders geeilt? Hatte er feste Zuversicht? Hat sich der Zweifel da doch irgendwo wieder eingemogelt und eingeschlichen und dann wieder die Zuversicht gewonnen? Wir wissen es nicht, aber er begegnete bald seinen Mitarbeitern, die kamen ihm entgegen und sagten, weißt du, das Fieber ist weg, der Sohn wird leben. Und er hat sich dann erkundigt, wann war das denn? Oh ja, gestern in der 7. Stunde, morgens um 6 fängt die Zeitrechnung an in Israel, also 7. Stunde wäre dann 13 Uhr, also mittags um 1, als er mit Jesus sprach, wurde sein Sohn geheilt, beziehungsweise trat die Wende ein. Ja, ich fand das schön, vor vielen Jahren hatte ich auch mal so eine Erkrankung, jeden Tag über 39 Fieber, es wollte nicht weichen. Und eines Morgens rief dann jemand aus der Gemeinde meine Frau an und fragte, wie geht's denn? Und sagte, oh, gestern Abend fing das Fieber an zu sinken. Ich sagte, darüber freue ich mich, Erbe, denn gestern Abend haben wir uns zusammengesetzt zum Gebet. Ja, finde ich gut, Parallelen, dass man sich auch erkundigt, wie war es denn nun? War das wirklich personenbezogen, war es zeitlich parallel oder war es Zufall? Hat der Arzt endlich doch die richtige Spritze gefunden oder das richtige Medikament? Spricht ja gar nichts dagegen. Aber ich denke, dass das Gebet parallel dazu eingreift. An Zufall glauben höchstens Zuschauer, die dann solche Dinge psychologisch oder wie auch immer statistisch irgendwie erklären wollen. Dieser Mann kam zum Glauben, als er sah, dass Jesus seinen Sohn heilte, glaubte sogar die ganze Familie. Und es finde ich schön, wenn nicht nur einer gläubig ist, sondern es alle ergreift. Und ich denke, heute Morgen werden viele unter uns sein, wo nur einer in der Familie glaubt oder vielleicht zwei und andere noch nicht. Die möchte ich einfach ermutigen, falls nicht der Rest auch schon auf dem Weg ist, weiter zu beten. Gottes Wille ist sicher immer auch, andere noch mit zu erreichen in der Familie, wenn er mit einem anfängt. Ja, warum kam die ganze Familie zum Glauben? Ich denke, aus Dankbarkeit. Sie haben einfach gesehen, da ist Entscheidendes passiert und das haben wir nicht gemacht, sondern Gott. Gibt es ein schönes Lied, das mancher kennt, groß ist dein Name, Herr, wir loben dich. Und da heißt ein Vers, wir wollen unser Leben aus Dankbarkeit dir geben. Ja, ist sicher schön, wenn sowas geschieht. Ja, dieser Mann war 30 Kilometer unterwegs, sozusagen ein Gebetsmarsch zu Jesus. Ich weiß nicht, wie lange Sie schon mal gebetet haben, von mir weiß ich es eher. 30 Kilometer, 6 bis 8 Stunden, um Hilfe zu erfahren. Haben Sie schon mal 6 bis 8 Stunden gebetet für ein Problem? Wahrscheinlich die wenigsten oder vielleicht noch gar keiner. Und dann ist er ja nochmal genauso lange wieder zurückgelaufen, nochmal 6 bis 8 Stunden. Haben wir uns wirklich schon so intensiv eingesetzt oder meinen wir oft auch, wenn wir, ich sag mal so ein bisschen am Lack kratzen, verändert sich schon die ganze Situation? Ich möchte niemand wehtun, der vielleicht gerade in einer Not ist und sowieso betet, aber hier ist wirklich ein Einsatz, ein Gebetsmarsch zu Jesus und die Frage ist, wie sehen unsere Gebetsmärsche aus? Natürlich kann man nicht jede Krankheit wegbeten. Bei vielen kann man es versuchen und ich denke, man sollte immer einmal damit anfangen. Aber manchmal wird einem auch klar, in der Richtung kann ich nicht mehr weiter beten. Ich kann hier nicht mehr um Heilung beten, sondern nur noch um Durchhilfe. Und da muss man manchmal sein Beten verändern und sagen, Herr Jesus, jetzt hilf du hierhin durch, dass ich oder derjenige, um es da geht, um den es geht, wirklich auch durchkommt. Oder vielleicht, dass jemand sich sogar auf seinen Tod einstellen muss. Ich meine, jeder von uns wird einmal sterben. Und da gibt es ja so ein Liedvers, wo es heißt, mein Gott, ich bitte um Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Dass man also auch das irgendwo schon einmal in den Blick bekommen kann, wenn man möchte natürlich nur, so dass Gott auch am Ende sichtbar, sage ich mal, eingreift, auch die Zeit in seinen Händen hält. Vielleicht jemand vor einer bösen Phase noch bewahrt und ihn rechtzeitig hinübernimmt. Gott verspätet sich nie. Ja, an der Stelle kann man natürlich fragen, hat der Glaube Sie schon mal bewegt oder mich? Wo habe ich mich einsetzen lassen, für einen anderen intensiv zu beten? Wo habe ich mich eingesetzt für eigene Ziele in meinem Leben? Und interessant ist, dass Gott uns oft Worte mit auf den Weg gibt. Und das ist jetzt schade, dass man hier nicht miteinander sprechen kann im Moment, aber vielleicht beim Kaffee oder Tee trinken, wenn man möchte. Welche Bibelworte Gott einzelnen Leuten für irgendeine Phase mit auf den Weg gibt. Irgendein Wort, wo ganz klar eine Aussage gemacht ist, die nur ihm gilt, nicht seinem Nachbarn, obwohl sie in der Bibel natürlich für alle steht und die sich dann auch bewahrheitet, wenn man ihr vertraut. Das macht Gott häufiger, manchmal als Vorbereitung schon auf etwas, was kommt, manchmal in einer Situation selbst. Der Glaube letztlich ist immer wortbezogen. Von Maria, der werdenden Mutter Jesu, hieß es dann, sie behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Das heißt, diese Glaubensbewegung fängt ganz innen an. Ja, der Glaube lebt vom Wort und an der Stelle könnte man jetzt austauschen. Ich will nur mal ein oder zwei Worte sagen, die Gott mir sagte. Teilweise kannte ich sie auswendig, teilweise habe ich sie gelesen. Das ist ein Wort, was Sie auch kennen, manche. Ich rate es Ihnen zu lernen, Jesaja 41, Vers 10, wo es heißt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ja, ich helfe dir, ich halte dich mit meiner sieghaften Rechten. Und wenn Sie in eine Situation hineingehen und zum Beispiel solch eine Zusage bekommen, ist es sicher sehr ermutigend. Oder ein anderes Wort, was vielleicht mir ein Prediger gilt, aus der Apostelgeschichte 18, Vers 9 und 10. Rede und schweige nicht, denn ich habe viele Menschen in dieser Stadt. Ja, auch eine schöne Zusage. Und ich denke, dass Gott Ihnen ganz andere Zusagen gegeben hat. Und es wäre schön, einen kleinen Austausch einmal darüber zu haben. Vielleicht ein Wort für den Geschäftsbereich, für die Gesundheit, für irgendeine Perspektive. Der Glaube lässt sich auf jeden Fall bewegen vom Wort Gottes, vertraut ihm und erfährt dann auch, dass Gottes Wort stimmt. Im 1. Korintherbrief heißt es, so viele Verheißungen es gibt, sie sind alle Ja und Amen in Christus. Das heißt, in Jesus werden alle Zusagen Gottes eingelöst. Wir wissen, dass wir nicht jede Not wegbeten können, aber es ist ja immer eine Frage, ob wir sehr früh aufgeben und ich denke, dass wir manches einfach geschehen und stehen lassen, obwohl wir es vielleicht betend hätten bewegen können oder auch sogar wegbewegen konnten, wenn wir es gewollt hätten. Jesus ist immer der Herr, immer der Sieger. Er sendet also hier diesen Mann in seine alte Situation zurück, die er aber durch ein Wort Gottes verändert hat. Es heißt, dies sei das zweite Zeichen, das Jesus tat. Das erste war dieses Weinwunder mit diesen sechs leeren Krügen, die mit Wasser gefüllt einen Wein ergaben. Und hier das zweite Zeichen. Wir sprachen schon mehrfach über Zeichen. Ein Zeichen ist eine Verständigung ohne Worte. Wenn ich im Auto an einem Bekannten vorbeifahre und sage dem guten Tag, nützt ihm das nichts, das hört er ja nicht. Aber wenn ich großflächig mit der Hand winke, sieht er das vielleicht. Wenn Sie nachher nach Hause fahren oder gehen, gibt es Verkehrszeichen am Straßenrand. Der Wert liegt nicht in diesem lackierten Stück Blech, in diesem Viereck, was dort hängt, oder Rechteck oder wie auch immer, sondern in dem Hinweis, worauf es hinweist. Und bei Jesus haben diese Zeichen gewöhnlich ihre Erfüllung entweder in seiner Person oder in seinem kommenden Friedensreich, das er bringen wird. In diesem Fall habe ich überlegt, wo könnte da die Erfüllung liegen. Dieser Mann glaubte, in seinem kommenden Friedensreich werden alle Menschen, die dann noch leben auf der Erde, glauben. Alle werden gläubig sein. Zum anderen wurde dieser Sohn geheilt. In diesem Friedensreich werden die Menschen weitgehend gesund sein und werden nicht sterben. Dieser junge Mann ist ja auch nicht gestorben. Warum? Weil dann der Teufel gebunden sein wird. Ich weiß nicht, was Sie über den Teufel denken. Die meisten versuchen ja, ihn irgendwo auszugrenzen aus ihrer Lebensphilosophie und müssen sich das Böse dann irgendwie anders erklären. Der Teufel ist Urheber des Todes in Verbindung mit unserer Sünde und wenn er dann in diesem Friedensreich gebunden ist, werden die Leute nicht sterben für 1000 Jahre und die Krankheit wird sich nicht in der Weise ausbreiten können, weil Jesus als dieser Friedefürst Menschen heilt. Da sehe ich also einen Hinweis, diesen Spannungsbogen, alle werden gläubig sein, der Tod wird nicht herrschen. Und letztlich wird Jesus Heil und Heilung allen Menschen erschließen. Wir leben noch nicht in diesem tausendjährigen Friedensreich, aber wir gehören zum Reich Gottes. Jeder, der es möchte, kann gläubig sein. Jeder kann Heilung in der Weise erfahren, wie Jesus das möchte und zulässt. Wir können ja nicht alles wegheilen, sagten wir. Irgendwo wird der Tod auch bei uns seinen Eingang suchen. Aber wir wissen, dass ein Friedefürst, der größer ist. Der Einstieg war die Beobachtung, Glaube hängt mit Bewegung zusammen, eine Bewegung auf Jesus zu und mit seinem Wort in die Situation des Lebens wieder zurück. Ich denke, das gilt für jeden von uns auch. Es wäre schön, wenn wir Gottes Wort uns einprägen, dabei Jesus immer mehr lieb gewinnen und Menschen zum Segen werden. Hab Danke, Jesus Christus, dass du diesem Mann geholfen hast, obwohl du seinen direkten Wunsch anders erfüllt hast, als er das dachte. Wir loben dich über deinem wirkungsmächtigen Wort und auch über der Erfahrung der Gebetserhörung, die du gibst. Amen.